Wir kommen jetzt in der Reihe der messianischen Psalmen zu Psalm 16. Wir hatten bisher Psalm 2 und 8 angeschaut. Psalmen, die auch im Neuen Testament ausdrücklich auf Christus, auf den Messias bezogen werden. Und so ist das nun auch wieder mit Psalm 16 der Fall. Wir lesen den ganzen Psalm zunächst durch. Wer liest Psalm 16 ab Vers 1?
Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen auf der Erde sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen der Erde, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer vom Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meinen Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und verlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor meinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da.
Psalm 2 hatten wir die Menschwerdung des Messias vor uns, wo Gott zu seinem Sohn sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In Psalm 8 hatten wir den Tod des Messias, wenn es von ihm heißt, du hast ihn für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Haben wir gesehen, das bezieht sich gemäß Hebräer 2 auf die Erniedrigung, die dadurch kam, dass der Herr Jesus in den Tod ging. Engel sterben nicht. Und so wurde der Sohn Gottes als Mensch für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, weil er eben in den Tod gegangen ist. Jetzt Psalm 16 ist der Psalm der Auferstehung Christi. Also wir sehen effektiv eine ganz interessante Abfolge in diesen messianischen Psalmen, die eben ausdrücklich im Neuen Testament auf den Messias bezogen werden. Psalm 2, die Geburt, Psalm 8, der Tod und Psalm 16, die Auferstehung. Schlagen wir auf Apostelgeschichte 2, da haben wir die Evangelisationspredigt von Petrus am Pfingsttag. Petrus spricht über die Verwerfung und Kreuzigung Jesu, die damals einige Wochen zuvor stattgefunden hatte. Und schließlich lesen wir Kapitel 2, Vers 23. Bis mal 28. Wer liest? Wer ist dran?
Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn mit Hilfe der ungläubigen Römer ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genauso war es von Gott vorausbestimmt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? David sprach schon von Jesus, als er sagte, ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Selbst wenn ich sterbe, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Noch weiter?
Ja.
Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Liebe Brüder.
Ja, jetzt, also hier ja. wird in den Versen 25 bis 28 wird wörtlich aus Psalm 16 zitiert. Und nun kommt die Auslegung. Wir können sagen, die Auslegung des Heiligen Geistes. Ja, dann kann vielleicht jemand anders weiterlesen.
Bruder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über die Patriarchen, über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter euch bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört.
Ja, bis dahin. Also, es ist klar, wer den Psalm geschrieben hat, nämlich
David selbst.
David. Das wird ja so in der Überschrift, die zum Bibeltext gehört, im Psalm 16, ein Gedicht von David, so bezeugt. Nun stellt sich aber die Frage bei den Psalmen, ob sie immer vom Autor sprechen oder nicht. In manchen Psalmen wird das ganz ausdrücklich bezeugt, dass David seine eigenen Erfahrungen beschreibt. Aber das ist eben nicht zwingend ständig so. Und hier ganz eindeutig nicht, denn Petrus argumentiert so, der Psalmist sagt, du wirst meine Seele nicht im Totenreich zurücklassen und nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und darauf, damit argumentiert dann Petrus, er sagt, das Grab von David, das ist bis zum heutigen Tag unter uns. Also es ist für uns alle klar, David ist gestorben und er ist auch verwest. Damals war also das Davids Grab noch identifizierbar. Ist heute nicht mehr der Fall. Wenn man nach Jerusalem geht, wird auf dem Südwesthügel der Altstadt wird das Kever David in einer Synagoge, die übrigens in ihrer Bauweise zurückgeht aufs erste Jahrhundert, wird das als leeres Grab von David bezeichnet. Aber das ist ganz falsch. Erstens ist das eine Identifikation aus viel späterer Zeit. Denn dieser Berg ist nicht der biblische Berg Zion, wo dieses Davids Grab heute ist. Das kam erst auf, diese Bezeichnung für diesen Hügel in nachbiblischer Zeit. Die älteste Bezeichnung geht etwa zurück auf 100 nach Christus. Aber der Berg Zion in der Bibel ist immer welcher Berg?
Tempelberg.
Der Tempelberg. Also der biblische Zionsberg ist der Tempelberg. Aber auf diesem nachbiblischen Zion gibt es diese Synagoge, übrigens offensichtlich eine christliche Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Denn es ist ja so, die Synagogen der ganzen Welt sind mit ihrem Toraschrein, da wo man die Tora unterbringt, ausgerichtet nach
Jerusalem.
Nach Jerusalem, der ganzen Welt. Aber in Jerusalem, da sind die Synagogen wie ausgerichtet? Auf den Tempelberg. Alle sind auf den biblischen Berg Zion, den Tempelberg, ausgerichtet. Aber wenn man bei dieser Synagoge die Linie zieht, trifft das nicht den Tempelberg, sondern Golgatha. Und zwar das Golgatha in der Grabeskirche. Das ist natürlich ein ganz unverhofftes Argument dafür, dass eben, obwohl die Grabeskirche ein götzendienerischer Ort ist, wo man das kaum aushält als Christ, ist es doch der richtige Ort. Denn die Mutter von Kaiser Konstantin, Helena, Die kam im 4. Jahrhundert nach Jerusalem und ließ diesen Ort aufgraben. Das war ursprünglich das Forum, das Kaiser Hadrian um 135 nach Christus bauen ließ. Und da fand sie beim Runtergraben einen römischen Tempel, wahrscheinlich ein Venustempel, der direkt über diesen ausgedehnten Steinbruch, wo die Römer gekreuzigt haben, gebaut wurde. Und das geht eben zurück auf Kaiser Hadrian, der nach dem zweiten jüdischen Aufstand die Juden ärgern wollte, wo er es nur konnte. Und darum hat er auf den Tempelplatz, hat einen Jupiter-Tempel bauen lassen, auf Bethesda, den Ort, wo man geheilt wurde, nach Johannes 5, hat er einen Esculap-Tempel gebaut, das ist der Gott der Medizin. In Bethlehem, da wo man damals noch wusste, wo in welcher Hirtenhöhle die Geburt Jesu stattfand, da ließ er einen Adonis-Tempel bauen und über Golgatha einen, wie es scheint, Venus-Tempel, um alle diese Orte eben zu schänden. Also man hat in diesem Steinbruch, da wo die Grabeskirche ist, hat man sogar einen Steinring gefunden, typisch für die Methode, wie die Römer Kreuze befestigten. Also das zeigt auch, das war ein Ort der Kreuzigung. Diese Synagoge macht deutlich, das ist effektiv die Synagoge, das ist effektiv der Ort, wo Golgatha war. Und das wussten noch die Christen aus dem 1. Jahrhundert, ja? Denn diese christliche Synagoge stammt, oder messianisch-jüdische Synagoge stammt aus dem 1. Jahrhundert. Ja, und eben da findet sich das heute sogenannte Davidsgrab, Kever David. Aber das hat nichts zu tun mit Authentizität. Das Davidsgrab war wo ursprünglich? Das wissen wir schon heute. Ja, wo wurden die Könige aus der Linie von David begraben? Das steht ja immer in den Büchern der Könige und Chroniker. Und er wurde begraben in der Stadt Davids, in der Ir David. Und die Stadt Davids, Ir David, das ist der Südabhang des Tempelberges. Also man, zuoberst ist der Tempelberg, da wo heute die Moscheen sind. Dann, wenn man weiter runter geht, kommt dieses heute gründlich ausgegrabene, kommt dieser gründliche Abschnitt, der heißt Ophel. Das ist eben dieser direkte Abhang nach dem Tempelplatz, der Ophel, der auch in der Bibel erwähnt wird. Und dann anschließend, also für die, die sich das vorstellen können, wo das ist in Jerusalem, auf der anderen Seite der Straße geht es dann weiter runter bis an den Fuß des Berges. Das ist die Ir David, die Davidsstadt. Und vor einigen Monaten hat man ja den Davidspalast ganz oben in der Ir David ausgegraben. Und wenn man weiter runter geht in Richtung Siloa-Teich, da kommt ein Steinbruch, der eindeutig eben ein Ort der Begräbnisse war. In den Felsen gehauene Gräber. Aber die Römer haben später diesen Ort kaputt gemacht, indem sie ihn als Steinbruch genutzt haben. Und so sind diese Gräber sind leer. Aber man sieht noch, wo die Königsgräber in der Davidstadt waren. Heute, also durch diese römischen Zerstörungen, ist da nichts mehr zu holen. Aber zur Zeit von Pfingsten konnte eben Petrus sagen, liest das nochmals jemand, Vers 29.
Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag.
Jawohl. Und damit war also klar, er hat die Verwesung gesehen. Jeder hätte sich damals überzeugen können in dem Grab. Da sind nur noch Knochen. David ist nicht mehr da. Also dass diese Verheißung, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe, kann sich nicht auf David beziehen. Und dann erklärt eben Petrus, aber David war ein Prophet. Und er hat in diesen Psalmen nicht einfach seine Erfahrungen beschreiben wollen, sondern als Prophet hat er voraussehend die Auferstehung des Messias beschrieben. Vers 31, liest das nochmals jemand?
Hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat.
Jawohl. Und das konnten die Apostel bezeugen. Christus ist gestorben am Kreuz. Was ist der deutlichste Beweis, dass er wirklich gestorben ist? Weil es gibt ja Leute, die sagen, er war nur scheintot. Aber was ist der klare Beweis, der medizinische Beweis des Todes? Wasser und ja, Wasser und Blut. Das ist Johannes 19. Eben ein Römer, ein römischer Soldat, hat die Seite Jesu geöffnet und indem eben bereits die schweren Teile des Blutes, das rote, sich getrennt hat von der Flüssigkeit, Wasser und Blut, ist deutlich, ja, das Blut hat nicht mehr zirkuliert. Also die Blutsenkung ist eingetreten, das ist der klare Beweis des Todes. Ganz eindeutig. Ja, und der Jesus ist 3 Tage im Tod gewesen, Freitag, Samstag, Sonntag, und wieder auferstanden und hat die Verwesung nicht gesehen. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Also Gott hat die Schändung seines Sohnes zugelassen bis in den Tod. Aber das Letzte war dieser Speerstich in die Seite des Herrn. Und dann ließ Gott nichts mehr zu. Eigentlich wären ja solche, die als Verbrecher behandelt wurden, irgendwo verscharrt worden oder sogar im Hinnomtal. Das ist so ein Seitental, das dann ins Kidrontal sich trifft, unten bei der Davidstadt. Im Hinnomtal, da war die Kehrichtsverbrennungsanlage, also da konnte man die Toten auch einfach verbrennen. Aber schon Jesaja hat vorausgesagt, Jesaja 53, man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Aber, schlagen wir das auf, Jesaja 53, Vers 9. Da werden wir später dann auf diese Stelle ausführlich zu sprechen kommen, wenn wir mit den Psalmen durch sind.
Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen, in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
Also man hatte eben ein minderwertiges Grab oder sogar die Schändung durch Verbrennung vorgesehen. Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Josef von Arimathia, das war ja einer der höchsten... War es in Israel? Nicht im Sanhedrin. Das meint man immer, weil von ihm wird gesagt, er war ein... Ich gebe nur schnell die Stelle an. Das kann man für sich aufschreiben. Lukas 23, 50. Sieh ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war. Und dieser Ausdruck im Griechischen ist nicht der Ausdruck für ein Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes. Das waren 70 Männer unter dem hohen Priester, sondern das war eine Gruppe von etwa 10 Priestern, gerade unterhalb des hohen Priesters. Also es gab im Tempel sogar eine spezielle Kammer im inneren Vorhof, die hieß die Kammer der Ratsherren. Da war Josef bei Sitzungen zugegen. Er war also einer der allerhöchsten Priester, gerade unter dem hohen Priester. Und dieser Josef von Arimathia war zum Glauben gekommen an den Messias Jesus und hat sein eigenes aus dem Felsen gehauenes Grab dem Herrn zur Verfügung gestellt. Also ein Grab, in dem noch nie jemand gelegen ist. Das heißt, wo noch nie irgendwie der Geruch der Verwesung hingekommen ist. Da wurde der Leib Jesu bestattet. Und es kommt dazu, Jüngerinnen Jesu haben nach jüdischer Sitte, hatten sie Spezereien, gut riechende Spezereien bereit gemacht, um den Leib einzubalsamieren. Aber, weil eben das Begräbnis gerade stattfand, kurz vor Sabbat Anfang, am Ende des Freitagnachmittags, nicht wahr? Um 6 Uhr beginnt dann der Schabbat, konnten sie diese Arbeit nicht mehr ausführen und warteten, um das dann nach dem Sabbat, das heißt, wenn der Sonntag beginnt, ausführen zu können. Und als sie dann am Sonntag kamen zum Grab, war der Herr schon auferstanden. Jetzt müssen wir zuerst mal klären, um den ganzen Zusammenhang zu verstehen, warum hat man im Judentum damals diese Spezereien angewendet?
Weil man immer wieder in die Grabeshöhlen reingehen musste, damit der Geruch da neutralisiert.
Ja, genau. Also es hat nichts zu tun mit Einbalsamierung wie bei den Pharaonen, um die Verwesung zu verhindern. Es war also nicht die Verhinderung der Verwesung, sondern nur eine Sache des Geruchs. Also wer sich das leisten konnte, ließ sich bestatten damals vor 2000 Jahren in Grabeshöhlen. Da gab es üblicherweise so eine Steinbank, da hat man den Toten draufgelegt, einbalsamiert und dann ließ man ihn während eines Jahres verwesen. Also diese Spezereien verhinderten nicht die Verwesung, sondern verhinderten nur etwas oder dämpften ein bisschen diesen üblen Geruch. Weil man musste ja wieder hineinkommen in diese Grabkammer und wenn die Verwesung vollständig war, hat man die Knochen zusammengesammelt und in eine kleine, so große Steinbox hineingelegt. Und dafür gab es dann in den Felswänden so kleine Nischen, da hat man diese Boxen jeweils hineingeschoben. Und so konnte man natürlich eine ganze Familie, eine ganze Verwandtschaft in einem Felsengrab unterbringen. Übrigens, warum hat man die Pharaonen mumifiziert? Was war der Gedanke dahinter?
Die sollten nicht verwesen.
Die sollten ja nicht verwesen. Und warum nicht?
Dass sie im Jenseits weiterleben können.
Wie?
Dass sie im Jenseits weiterleben können.
Ja, ganz genau. Also der ägyptische Glaube war der, dass das Weiterleben nach dem Tod ist möglich, solange der Körper existiert. Und zwar glaubten sie, dass die Seele immer wieder Exkursion macht aus dem toten Körper heraus und dann kommt sie wieder hinein, geht wieder hinaus. Also darum hat man auch bei den Gräbern, Pyramiden spezielle Ausgänge gemacht, also so scheinbare Ausgänge für die Seele, dass sie da rausgehen konnte und wieder reingehen konnte. Und sie glaubten also, die Seele existiert im Jenseits so lange, wie der Körper existiert. Und wenn der Körper verwest ist, dann ist auch das Weiterleben nach dem Tod aus. Also nicht gerade sehr hoffnungsvoll, was sie überhaupt glaubten. Und das haben sie ja nur gemacht mit den Pharaonen, nicht mit dem üblichen Volk. Also das übliche Volk hatte auch gar nicht diese Hoffnung eines Weiterlebens wie die Pharaonen. Das kam ja erst in spätägyptischer Zeit, hat man dann das plötzlich ausgeweitet, das geht auch für alle. Aber so die klassische altägyptische Zeit, das war hoffnungslos für die normalen Leute. Und der Pharao nur so lange, wie sein Körper existiert. Und darum versuchten sie, den Körper so lange wie möglich zu halten. Aber nicht im Judentum. Da hat man also die Verwesung akzeptiert, als eben dieser Fluch, den Gott ausgesprochen hat nach dem Sündenfall. Schlagen wir auf, 1. Mose 3. Ja, 3 Vers 19, Gott spricht zu Adam nach dem Fall. Wer liest?
Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren.
Jawohl. Also die Verwesung ist Gottes Fluch über den gefallenen Menschen. Der Tod, aber nicht nur der Tod als solchen, sondern auch die Verwesung des Körpers. Aber beim Herrn Jesus sollte das anders sein. Und darum hat Gott auch verhindert, dass diese Spezereien angewendet werden konnten. Sodass man sich eben überzeugen konnte, dass in diesem Grab keinerlei Verwesungsgeruch war. In Erfüllung von Psalm 16.
Kann man 1. Mose 19 als Begründung nehmen gegen die Verbrennung des Leichnams?
Ja gut, dort hat ja Gott die Menschen verbrannt. Also mit Sodom und Gomorra meinen Sie, nicht? 1. Mose 19.
1. Mose 19. Jetzt gerade die.
Ah, 1. Mose 3, Vers 19.
Ja,
ja, ja, natürlich. Und zwar sagt ja Gott, er soll zurückkehren zum Staub, nicht zurückkehren zur Asche. Es ist übrigens so, im Hebräischen haben die beiden Wörter Staub und Asche, die klingen fast gleich. Es gibt so ein schönes Wortspiel, wenn dann zum Beispiel Hiob sagt in Hiob 42, ich verabscheue mich in Staub und Asche. Aber eben, Staub und Asche ist eben gerade nicht dasselbe. Und Gott sagt, du sollst zurückkehren zum Staub und nicht eben zur Asche. Wir sehen, dass die Israeliten auch immer ihre Toten bestattet haben. Sie haben sie nie verbrannt. Wenn es im Buch der Könige manchmal heißt, wie ein großer Brand veranstaltet wurde, nachdem ein König begraben wurde. Das war nicht ein Kremationsbrand, sondern das war ein Gedächtnisbrand. Aber die wurden also immer bestattet, sodass sie verwesen konnten. Und schlagen wir mal auf, Amos 2, Vers 2. Das ist ein sehr starkes Argument gegen die Kremation. Amos 2, Vers 2. Oder 2, Vers 1. Gottes Gerichtsurteil über Moab entspricht Mitteljordanien. Wer liest?
So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden. Weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben, darum will ich ein Feuer nach Moab senden, das die Paläste von Kerioth verzehren soll.
Jawohl. Also Gott spricht hier das Gericht aus über Moab, weil sie den feindlichen König von Südjordanien, von Edom, verbrannt haben. Also mit Verbrennung, mit Kremation geschändet haben. Es ist auch so, die Römer, die haben üblicherweise ihre Toten kremiert. Und in der Archäologie, aus der römischen Zeit, ist das immer wieder ein Signal, dass das Christentum an einen bestimmten Ort gekommen ist, wenn plötzlich die Toten bestattet werden. Also zum Beispiel in der Schweiz, Aventicum, Avanche in der französischen Schweiz, das ist so eine der ersten Orte, wo das Christentum hinkam, plötzlich ändert die Bestattungsweise. Und das nimmt man als Indiz, aha, das Christentum hat Aventicum in der Schweiz bereits erreicht. Aber, ich habe ja Sodom und Gomorra erwähnt, dort hat Gott selber die Menschen verbrannt durch Feuer vom Himmel. Und im Judasbrief wird dann erklärt, dass dieses Gericht eben ein Hinweis ist auf die Hölle. Also die Verbrennung ist eigentlich ein Hinweis auf die Hölle, in die gottlosen Menschen mit Geist, Seele und Körper kommen werden. Denn der Jesus sagt ja, ich gebe nur die Stelle an, Matthäus 11, dass Gott eben Geist und Körper und Seele in der Hölle zu verderben vermag. Das ist Matthäus 10, Vers 28. Also, dieses Feuer in Sodom und Gomorra war ein Vorgeschmack auf dieses ewige Feuer. Ich gebe die Stelle schnell an, in Judas, im Judasbrief. Judas, Vers 7. Sie gehen anderem Fleisch nach, sie liegen als ein Beispiel vor, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Und die Parallelstelle dazu noch, 2. Petrus 2, Vers 6. Und die Städte Sodom und Gomorra äscherte er, Gott, ein und verurteilte sie zur Zerstörung, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. 2. Petrus 2 war das. Ja.
Und Judas, was war das?
Judas, Vers 7. Judas ist nur ein Kapitel, 1, Vers 7. Und 2. Petrus 2, Vers 6. Ja, also, daraus, aus diesen Befunden, kann man natürlich sofort erkennen, für ein Kind Gottes ist das völlig unangemessen, wenn man sich kremieren lässt. Denn das ist ja gerade das Symbol des ewigen Feuers. Also da ganz bestimmt nicht. Entsprechend auch der Aussage Gottes, zum Staub zurückkehren, nicht zur Asche zurückkehren. Natürlich, manche Atheisten, besonders in früherer Zeit, aber vielleicht auch heute noch, die haben gedacht, mit der Kremation kann man vielleicht noch ein bisschen sicherer gehen, damit, dass es dann tatsächlich keine Auferstehung gibt. Aber das ist natürlich aus dem vom heutigen wissenschaftlichen Standpunkt aus völliger Unsinn. Denn bei der Verbrennung geht ja kein einziges Atom verloren. Wir bestehen aus etwa 70% Wasser, H2O. Ja, bei der Kremation verdunstet das Wasser. Aber diese Atome sind nicht verloren. Die gehen in die Luft. Und klar, das Schwarze, was übrig bleibt, das sind die Kohlenstoffatome. Und die Biologie ist ja auf der Basis von Kohlenstoffverbindungen aufgebaut. Aber kein einziges Atom geht verloren. Und so wird der Herr der Atome, wenn es um die Auferstehung geht, der Gerechten und der Ungerechten, wird er alle diese Körper wieder auferwecken lassen. Kein Problem. Also, dass Atome verloren gehen, dann müsste man sie ja spalten. Und dann, da entsteht keine Atomspaltung. Ja, noch etwas zu dem Thema?
Ja, ich wollte noch sagen, heute ist es schon normal, dass man die Menschen kremiert.
Ja, genau.
Zum Beispiel bei meinem Vater musste er fast darauf bestehen, also mit Nachdruck in der Gemeinde, in unserer Heimatgemeinde.
In welchem Kanton ist das?
Zürich.
Zürich, ah ja.
Dass er nicht kremiert wird.
Stadt Zürich oder?
Nein, in Fischental.
Ah ja. Ja, das ist so, aber das hängt natürlich auch damit zusammen. Also die Archäologen können dann später mal merken, wo ist die Schweiz entchristianisiert worden? Da, wo man keine Erdbestattung mehr findet. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass das überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Der Körper ist ja sowieso, was soll's, das ist jetzt endgültig vorbei, dann kann man es auch verbrennen. Und dann wird ja auch mit hygienischen Gründen argumentiert und so weiter. Aber das zeigt eben, dass Gott eben die Erdbestattung will, das zeigt eben Gottes Wertschätzung des Körpers. Nicht nur der Geist und die Seele sind ihm wichtig, sondern auch der Körper. Wenn wir mal schauen, in Johannes 19, bei der Bestattung des Herrn, wie da über seinen Leib gesprochen wird, da staunt man. Johannes 19, Vers 42.
Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Und dorthin legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil die Gruft nahe war.
Ja, also wir erfahren übrigens hier einiges über den Ort des Begräbnisses. Das war ganz nahe bei der Kreuzigung. Also ist wieder klar, ganz nahe von Golgatha. Und es war nahe bei der Stadt. Und es war dort ein Garten. Und bei den Ausgrabungen in der Altstadt von Jerusalem nach dem Sechstagekrieg von 1967, da konnte man eben den Mauerverlauf zur Zeit Jesu konnte man wieder ausgraben. Und da hat man dieses Gartentor, von dem schon der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius sprach, gefunden, das eben direkt nach Golgatha hinausführt. Also auch das sind wieder Bestätigungen, wo die Kreuzigung und Auferstehung Jesu stattgefunden hatte. Nun, aber mir geht es jetzt darum, wie wird von dem Leib Jesu gesprochen?
Sie meinen hier ab Vers 40, ja?
Vers 42. Ja, ich höre es. Ja. Dorthin legten sie Jesus, ja. Nicht seinen Leib. Ja, der Jesus hat ja seinen Geist in die Hände des Vaters übergeben. Das steht ja in Johannes 19, Vers 30 am Schluss. Nachdem er sagte, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er übergab den Geist in die Hände des Vaters. Und jetzt legen sie den Leib Jesu ins Grab, aber die Bibel sagt, sie legten Jesus ins Grab. Also der Körper wird immer noch mit seiner Person identifiziert. Und das zeigt, es ist nicht einfach so eine nebensächliche Hülle, der Körper. Und dass für Gott das wichtig ist, wird auch daran deutlich, dass eben Gott unseren Körper wieder auferwecken wird. Es ist derselbe Körper, aber nichts mehr von all den Spuren der Sünde und den Unvollkommenheiten, die durch die Sünde gekommen sind. Und darum beschreibt 1. Korinther 15 den Auferstehungsleib als einen herrlichen Leib, als einen kraftvollen Leib und so weiter. Aber es ist für Gott so wichtig. Und wir sehen, für den Atheismus ist der Körper eben nicht wichtig. Vorbei. Auch für die östlichen Religionen ist er nicht wichtig. Denn die denken, ja, die Seele, die springt dann wieder in einen anderen Körper. Ja, kommt gar nicht drauf an. Hauptsache irgendeinen Körper. Aber das ist eine Verachtung des Körpers. Und wenn man sich das genau überlegt, verachten sie auch die Seele. Weil das Endziel ist ja, aus diesem Kreislauf von Körper zu Körper rauszukommen. Und was ist das Endziel?
Nirvana.
Nirvana. Und was heißt Nirvana auf Deutsch? Ja, also ganz wörtlich, es ist ein Partizip, das heißt ausgelöscht. Also es ist die Auslöschung der Person, das ist ihr höchstes Ziel von Glückseligkeit. Das ist Nihilismus pur. Und das ist die Zerstörung der Seele, muss man sagen. So hoffnungslos, noch hoffnungsloser als die Lehre der Pharaonen, oder? Aber die Bibel zeigt uns, dass Gott eben uns geschaffen hat als Einheit von Geist, Seele und Körper und alles ist für ihn wichtig und bei der Auferstehung wird Gott Seele, Geist und Körper wieder vereinigen.
Ja. Ich möchte dazu noch sagen, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man die Gräber wieder rausgräbt nach 20 Jahren oder so und wieder neue darüber legt.
Ja, ja, und eben so alles nochmals schändet, genau. Ja, aber eben auch das Grab von David wissen wir heute nicht mehr, wo es ist. Aber David wird auferstehen und wird die künftige Herrlichkeit auch erleben, trotzdem. Also das muss uns ja keine Sorgen machen. Also wenn jemand gegen unseren Willen irgendetwas verfügen würde, an der Auferstehung ändert das überhaupt nichts. Das ist klar. Ja, aber Gott hat das also im Fall des Herrn Jesus nicht mehr weiter zugelassen und darum sagt der Psalm, gehen wir zurück zu Psalm 16. Vers 10. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Aber jetzt haben wir noch mehr in Vers 10. Wer liest die erste Hälfte nochmals? 10 oder 11, je nach Zählung.
Denn meine Seele wirst du den Sheol nicht lassen.
Ja. Was ist der Sheol? Das Totenreich. Es ist so, Sheol, das hebräische Wort, das in der Elberfelder so gelassen worden ist, kommt von einem Verb, Sha'al, fordern, verlangen. Und das drückt aus, das Totenreich fordert ständig seine Opfer. Tagtäglich sterben weltweit Unmassen von Menschen. Und das ist eigentlich das Verhängnis der Menschheit seit dem Sündenfall. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Sheol fordert, und er hat nie genug. Das wird übrigens gesagt in Sprüche 30. Da werden vier Dinge erwähnt, die nie genug haben, die nie sagen, es reicht's. Können wir es kurz aufschlagen? Sprüche 30. Die Worte von Agur ben Jakeh. Vers 15 in der Mitte.
Drei Dinge werden nimmer satt. Vier sagen nie, es ist genug. Das Totenreich, der verschlossene Mutterleib, die Erde, die vom Wasser nicht satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug.
Jawohl. Also Sheol, wörtlich der Fordernde, ja. Dann der verschlossene Mutterleib, also es entsteht einfach nie ein Baby. Da kann man machen, was man will. Und dann fruchten, so viel man will, es geht nicht. Dann die Erde verschluckt das Wasser und das Feuer sagt nie genug. Man kann ständig nachschieben, so viel man will. Aber eben, der Sheol wird hier so genannt unter den Unersättlichen. Im Neuen Testament haben wir ein anderes Wort gefunden. Hades. Ich weiß nicht, in den verschiedenen Übersetzungen war es wahrscheinlich auch wieder mit Totenreich übersetzt, je nachdem, oder?
Grube.
Oder Grube. Also Hades ist die griechische Übersetzung des hebräischen Sheol. Das Alte Testament ist ja hebräisch geschrieben worden, das Neue griechisch. Was heißt Hades ganz wörtlich? Weiß das zufällig jemand? Das heißt der Unsichtbare. Und drückt eben aus, der Zustand des Todes, der für uns nicht mehr wahrnehmbar ist. In der Wissenschaft kann man, da misst man, da sieht man, da fühlt man, da schmeckt man. Aber alles, was darüber hinausgeht, kann man eben wissenschaftlich nicht erforschen. Und darum ist der Bereich des Jenseits für die Wissenschaft verschlossen. Das ist eben der Hades, der Unsichtbare. Aber das sagt nun nichts aus über die Qualität des Hades, das Wort an sich. Denn für die Gläubigen bedeutet dies das Paradies und für die Verlorenen noch nicht. Das kommt erst später. Jetzt ist die Hölle noch leer. Im Moment. Ich werde das gleich zeigen. Der Ort der Qual, so wird das genannt in Lukas 16. In dieser Geschichte, es ist kein Gleichnis, es ist eine Geschichte, Lukas 16. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Vers 22, der arme Lazarus, der ein Gläubiger war, stirbt. Wer liest?
Es geschah aber, dass der arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen.
Ja, bis dahin. Jetzt sehen wir, der arme Lazarus wird in den Schoß Abrahams getragen. Der Schoß Abrahams war im Judentum ein fester Ausdruck für das Paradies. Also für den Hades, den Sheol, der Erlösten, der Gläubigen. Und von dem reichen Mann heißt es, im Hades seine Augen aufschlagen, sieht er sich in Qualen. Und in Vers 28 wird dieser Ort ausdrücklich genannt, dieser Ort der Qual. Aber es ist noch nicht die Hölle, denn nach Offenbarung 20, Vers 11, wird erst nach dem tausendjährigen Reich, werden alle Toten, ungläubigen Toten, werden auferweckt werden, vor dem großen weißen Thron von Gott gerichtet werden, und dann werden sie in den Feuersee geworfen, in dem bewiesen wird, dass ihre Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Also die Hölle wird erst aktuell für die Menschheit nach dem tausendjährigen Reich. Und das ist ein Übergangsbereich, der genannt wird in 1. Petrus 3, Vers 18, 19, das Gefängnis. Also da warten sie, leiden aber bereits. Qualen, aber es ist noch nicht das Endgericht. Und darum wichtig, Hades sagt also nichts aus, ob das ein Ort der Freude oder ein Ort des Leidens ist. Das ist einfach der Zustand des Todes. Und darum, wenn wir in Apostelgeschichte 2 gelesen haben, dass die Seele des Herrn Jesus im Hades war, bedeutet das nicht, dass er ins Totenreich zu den Verlorenen gegangen wäre. Sondern der Herr Jesus sagt in Lukas 23, schlagen wir es auf, Vers 43, er spricht da mit dem mitgehängten Verbrecher, der aber noch im letzten Moment zur Umkehr kommt. Wer liest 23, 43?
Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Ja, heute mit mir im Paradies.
Und damit meint er im Grunde genommen den Hades, aber den Schoß von Abraham.
Jawohl. Ganz genau, ganz genau. Und Vers 46 im gleichen Kapitel: Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja. Und dann ging der Herr ins Paradies. Aber Psalm 16 sagt, dass eben seine Seele nicht im Sheol, also im Bereich des, im Zustand des Todes, bleiben soll. Und damit, macht Petrus deutlich, hat David die Auferstehung Christi vorausgesagt. Ja, jetzt gehen wir der Reihe nach durch. Zum Titel. Wie wird dieser Psalm genannt im Titel hier?
Über der Weg des Lebens und der Freude?
Nein, das ist eine Hinzufügung.
Ja, ein Miktam steht bei mir.
Ah, die haben einfach den hebräischen Ausdruck belassen.
Ja.
Wer
hat vorhin Gedicht gesagt.
Jawohl. Wer hat etwas anderes?
Schöne Abteil.
Wie?
Überschrift, das schöne Abteil.
Das ist auch wieder ein Zwischentitel, wie die meisten Bibeln haben ja hinzugefügte Zwischentitel. Aber eben dieser Ausdruck, ein Miktam von David, das gehört zum Grundtext.
Ein goldenes Kleinod Davids.
Jawohl, das kommt von daher, ganz etwas anderes, ein goldenes Kleinod. Das kommt von daher. Das Wort Miktam ist schwierig. Man hat gedacht, vielleicht kommt das von Ketem, das heißt Gold. Also Miktam, das wäre dann eben ein goldenes Gedichtstück, ja? Ein schönes, ein besonders schönes Gedicht. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, es gibt ein Wort Katam, das heißt einprägen. Dann wäre ein Michtam ein eindringliches Gedicht. Oder es gibt eine dritte Möglichkeit. Es gibt nochmals ein anderes Wort, Katam, das bedeutet verbergen. Und dann bedeutet eben Michtam ein Bergungslied. Das Interessante ist das, außer im Psalm 16 kommt Michtam noch vor in den Psalmen 56, 57, 58, 59, 60. Jedes Mal im Titel. Und in jedem dieser Psalmen geht es darum, dass der Psalmist in der Not Zuflucht sucht bei Gott. Und von daher würde das also schön passen, dass man Michtam eben wiedergibt als ein Bergungslied. Ein Psalm, wo es speziell geht um die Zuflucht in Gott. Und wie heißt nun der erste Vers? Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, oder ich berge mich in dich, in dir. Das passt also ganz gut, ja?
Bei mir steht, ich berge mich bei dir.
Ja, genau. Also das passt sehr gut zu der Übersetzung von Michtam als Bergungslied oder Gedicht. Ja, und jetzt muss also uns klar sein, wer spricht hier in Vers 1?
Ja, David spricht.
Ja, beziehungsweise als Prophet spricht er und drückt eben aus, was der Messias einmal sagen wird. Denn wir haben ja den Beweis gehabt, dass Vers 10, das ist nicht David, der hier spricht. Du wirst nicht zugeben, dass ein formale Verwesung sehe, sondern da spricht der Messias, Christus. Und so ist die Person, die spricht, ist immer dieselbe im ganzen Psalm. Man kann also nicht verschiedene Personen so unterscheiden. Und so bezieht sich alles auf den Herrn Jesus als Mensch hier auf der Erde. Und da sehen wir wirklich in die inneren Empfindungen des Erlösers hinein. Das ist so erstaunlich. In den Evangelien wird alles so von außen her beschrieben. Und es gibt verschiedene Stellen, wo uns der Vorhang gelüftet wird und wir etwas über das Innere des Herrn erfahren. Aber vergleichsweise wenig. Wo zum Beispiel sehen wir ganz besonders in sein Herz hinein?
Johannes 17.
Dieses Gebet zum Vater am Vorabend der Kreuzigung. Oder zum Beispiel Matthäus 11, ganz eindrücklich. Zunächst schilt der Herr Jesus Städte in Galiläa, die ganz besonders viel von seinem Dienst und seinen Wundern erlebt haben, aber im Unglauben verharrt sind. Und er kündigt ihnen das Gericht an. Und gleich im Anschluss steht in Matthäus 11, Vers 25.
Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Herr, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater,
ja.
Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn.
Ich denke, das reicht. Also hier zeigt es etwas davon, der Herr Jesus ist also zutiefst enttäuscht über diese Ablehnung. Und dann betet er zum Vater, aber er ist nicht einfach verharrt in der Enttäuschung, er kann den Vater preisen. Und er preist ihn eben für dieses Wunder, dass Gott eben denen, die in ihren eigenen Augen groß und einsichtig und verständig sind, hat er alles verschlossen. Und hat es für die eben sichtbar und klar gemacht, die sich auch nicht groß vorkommen vor Gott. Eben das sind die Unmündigen. Aber da sieht man doch etwas von den inneren Empfindungen des Herrn. Er erlebt Enttäuschung, aber wie er diese Enttäuschung eben dem Vater sagt und nicht in die Enttäuschung hineinfällt, wie das so schnell mal bei uns geschehen kann. Aber wenn man das vergleicht mit den Psalmen, da werden wir in den weiteren messianischen Psalmen so viel finden über die inneren Empfindungen und Gefühle des Herrn. Und darum ist es auch sehr eindrücklich zu sehen, dass die Psalmen sind ja ein Liederbuch. Das war ja das Liederbuch des Tempels. Und Gott hat uns die Musik und den Gesang gegeben als ein Geschenk, mit dem wir uns ganz besonders innerlich das Innere ausdrücken können. Es gibt ja Leute, die können ihre Gefühle überhaupt nicht ausdrücken und es ist für sie eine Not. Aber würden sie singen, und das wird ja auch heute in unserer Gesellschaft sehr wenig praktiziert. Man hört, wie andere singen oder krächzen, je nachdem. Aber selber singen, das würde so helfen, eben auch verstockte Gefühle wieder zu lösen. Und nun, eben Gott hat dem Menschen das gegeben. Und gerade in diesem Liederbuch der Psalmen finden wir so viele Psalmen, wo wir gerade die inneren Empfindungen und Gefühle des Erlösers finden werden. Also der Herr Jesus sagt als Mensch: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Als Mensch war er völlig abhängig von Gott, seiner Bewahrung, und hat in allen Nöten bei ihm eben Zuflucht gesucht. Trauen oder eben ich berge mich, Herr Bauer, steht in Ihrer Übersetzung. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Also das hebräische Wort Chassa bedeutet beides. Und da können wir lernen, wenn der Herr Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch so eben Zuflucht in Gott gesucht hat, wie viel mehr haben wir das nötig? Also er ist uns das Vorbild, wie man richtig Mensch ist. Ein richtiger Mensch ist ein Wesen, das sich in Gott birgt und sich abhängig weiß von Gott. Ganz im Gegensatz zu Psalm 2, wo wir am Anfang die Gottlosen vorgeführt finden, die sagen: Lasst uns zerreißen die Bande, die uns mit Gott verbinden. Der gottlose Mensch will sich von Gott lösen, aber der wahre Mensch vertraut auf Gott, so wie der Herr Jesus. Ja, und es ist so, in den Evangelien sehen wir auch diese Abhängigkeit des Herrn Jesus. In welchem Evangelium sehen wir am meisten Gebete Jesu? Nein? Gut, von der Ausführlichkeit, das wäre ja ein Aspekt, Johannes 17, ein ganzes Kapitel. Aber wie viele Male, wo erwähnt wird, beschrieben wird, dass der Herr Jesus gebetet hat? Da ist es nicht Johannes, sondern Lukas. Weißt du gerade auch spontan, wie viel Mal?
Die Anzahl.
Ja.
Das ist heiß, dass er betet, ja. Weiß ich nicht.
Elfmal. Elfmal. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch das Evangelium. Und das spezielle Thema des Lukas-Evangeliums ist nicht wie in Johannes, der ewige Sohn Gottes, Gott selber, sondern in Lukas ist die Betonung auf die Menschheit. Dann wird auch die Geburt am ausführlichsten beschrieben. Also der wahre Mensch wird dort beschrieben. Und der wahre Mensch kennzeichnet sich dadurch, dass er eben im Gebet Gemeinschaft sucht mit Gott. Und das sehen wir hier, Psalm 16. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ja, machen wir jetzt Pause, dann fahren wir weiter mit den übrigen Versen. Also, wir fahren weiter, und zwar mit Vers 3 jetzt. Das ist eine ganz schwierige Stelle für Übersetzer. Und ich will gleich erklären, warum. Aber hören wir verschiedene Übersetzungen. Wer liest Vers 3?
An den Heiligen, die auf Erden...
Noch vorher, also dann wäre das Vers 2.
Ja. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir.
Jawohl. Gut, das reicht schon. Ja. Also ich habe gesagt zum Herrn, ja. Und wer hat alte Elberfelder?
Du, meine Seele, hast zu dem Herrn gesagt, du bist der Herr, meine Güte reicht nicht hinauf zu dir.
Ja, und vielleicht noch eine dritte Übersetzung. Haben Sie Luther, nicht wahr?
Nein, ich habe die revidierte Elberfelder.
Ah, ja.
Schlachter? Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir.
Jawohl. Das ist wie die alte Elberfelder. Und noch eine dritte Version.
Hier eine Bruns.
Ja.
Mein Gebieter bist du, mein Glück ruht allein bei dir. Noch weiter?
Ja, aber davor steht nichts.
Doch, davor steht wohl was.
Und zwar?
Halte mich fest, Gott, ich suche meine Zuflucht bei dir. Ich sage zum Herrn, mein Gebieter bist du.
Ah, eben, ich sage zum Herrn. Mhm. Jetzt, also wir haben diese zwei Unterschiede gehabt. Ich sage, du sagst. Und dann wird hinzugefügt, du meine Seele. Es ist so, dass, das geht nur um einen Buchstaben. Wenn im Bibeltext stehen die Konsonanten, die man dann ausspricht, als amart, das heißt, du hast gesagt. Wenn man sagt, ich habe gesagt, dann sagt man amarti und hängt noch ein Jota an. Also dieser Unterschied von einem Jota gibt, ich habe gesagt, du hast gesagt. Und
daher auch das Sprichwort, du bist kein Jota wert.
Ja, das kommt daher, weil das Jota der kleinste hebräische Buchstabe ist.
Ah, ja.
Nur ein kleines Strichlein. Also dieser Unterschied macht aus, ich habe gesagt, du hast gesagt. Und jetzt hat der Übersetzer das Problem, ja, wenn da steht eigentlich, du hast gesagt, ja, wer ist das? Und dann hat man in der alten Elberfelder aber sichtbar mit Kursivschrift eingesetzt, meine Seele. Um gleich klar zu machen, das steht im Grundtext nicht, aber wir verstehen das sinngemäß so, dass der Psalmist sich selbst anspricht. Ein Selbstgespräch. Das ist übrigens nicht, hat nichts zu tun mit Schizophrenie. Selbstgespräch. Das gibt es noch mehr in der Bibel, zum Beispiel. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das Selbstgespräch. Meine Seele, das bin ich, ja? Aber dort steht eben, meine Seele steht im Bibeltext. Also, man darf mit sich selbst reden. Man muss nicht meinen, man sei krank, wenn man mit sich selbst spricht, ja? Gut. Früher, Menschen, die dauernd nur laut auf der Straße mit sich selbst sprechen, da hat man eben von Schizophrenie gesprochen. Heute sehen wir das viel häufiger, dass die Leute so über die Straße gehen und mit sich selber, und es ist niemand da und sie sprechen, ja? Aber die haben dann noch ein Schizophon am Ohr. Ja, also, es gibt aber eine ganz einfache Lösung, indem man dieses Amart liest als ich habe gesprochen, ich habe gesagt, und zwar im Phönizischen. Das ist ja ein hebräischer Dialekt, den man im Libanon, haben die Kananiter den gesprochen, die haben üblicherweise ich habe gesagt so geschrieben, wie hier. Also die haben den Unterschied gar nicht gemacht in der Schrift. Und so muss man davon ausgehen, dass David hier einfach eine seltenere Schreibweise benutzt, wie die Phönizier. Und da kann man also mit Recht kann man übersetzen, ich habe zu dem Herrn gesagt. Muss man also gar nicht den Umweg machen mit meiner Seele. Ja, also der Herr sagt, ich habe gesagt zu dem Herrn, da steht auf Hebräisch Yahweh, zu dem Ewigen. Was sagt ihr?
Du bist mein Herr.
Jawohl.
Es gibt kein Glück für mich außer dir.
Ja, schön. Wir haben das andere übersetzt. Das ist auch wieder recht schwierig zum Übersetzen.
Was steht bei dir?
Mein Gebieter bist du. Mein Glück hängt meinem... Moment. Mein Glück hängt meinem ganzen Herz. Das ist aber komisch.
Mein Glück?
Du, mein Glück, hängt mein ganzes Herz.
Ja, das ist ziemlich frei übersetzt. Ja. Noch eine Version.
Du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir.
Jawohl. Also ganz wörtlich steht eben hier, mein Gutes nicht über dich hinaus. Und der Sinn ist eben der, es gibt für mich nichts in dieser Welt, das ich als Gut besitze, das höher ist als du, Herr. Also der Sinn ist effektiv, es gibt nichts für mich, was ein größeres Glück ist als du allein. Mit anderen Worten, der Herr Jesus drückt aus, dass der Vater für ihn das Allerhöchste ist. Und auch damit ist er eben das vollkommene Beispiel für uns, denn Gott erwartet das auch von den Erlösten, dass er in unserem Leben den allerersten Platz hat. In Kolosser 1, Vers 18 finden wir Gottes Ratschluss in Bezug auf Christus, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Das will Gott, dass also Christus im Zentrum unseres Lebens steht. Und in Offenbarung 2, im Sendschreiben an Ephesus, macht der Herr einen Vorwurf, einen ganz gewaltigen Vorwurf in Vers 4. Offenbarung 2, Vers 4. Kann das jemand vorlesen?
Also Vers 4.
Ja.
Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.
Danke. In den Versen 2 und folgende wird gesagt, dass diese Gemeinde sehr eifrig war und sehr aktiv. Aber dann kommt dieser Einwand, du hast deine erste Liebe verlassen. Und die erste Liebe ist die Liebe zu Jesus Christus, die ihm den ersten Platz gibt. Und das zeigt uns hier, dass der Herr mit dem zweiten Platz nicht zufrieden ist. Er sagt, wenn die Gemeinde nicht umkehrt und wieder zurückkommt zu dieser ersten Liebe, dann wird er ihren Leuchter wegrücken. Das heißt, er wird sie nicht mehr als sein Zeugnis, sein Lichtträger anerkennen. Alles oder nichts. Und wenn wir daran denken, in den 10 Geboten, das erste Gebot heißt:
Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Mit anderen Worten, Götzendienst ist etwas auf die gleiche Stufe oder sogar auf höhere Stufe stellen als Gott. Und jetzt versteht man, warum im ersten Johannesbrief, wo über die Kennzeichen der wahren Erlösten gesprochen wird, da endet der Brief ganz unverhofft mit einer Ermahnung, die man da eigentlich so nicht erwarten würde. Aber sie passt genau dahin. 1. Johannes 5, Vers 21.
Kinder, hütet euch vor den Götzen.
Ja.
Ausrufezeichen.
Also die Götzen sind Dinge, die eben den ersten Platz des Herrn in unserem Leben streitig macht. Und das können ganz subtile Dinge sein. Aber so endet der Brief mit dieser Warnung. Hütet euch vor den Götzen. Und der Herr Jesus zeigt, wie das bei ihm war. Er konnte sagen, du bist mein Herr. Es gibt für mich kein größeres Glück oder kein Glück, das über dich hinausgeht. Der Vater hatte immer den ersten Platz in seinem Leben. Und so soll das auch bei uns sein. Und dann im nächsten Vers, Vers 3, zeigt er, wie er die Gläubigen sieht. Wie nennt er sie?
Die Heiligen, die auf Erden sind.
Und? Die Herrlichen. Und was sagt er von ihnen?
Sind sein Wohlgefallen.
Wie?
Sie sind sein Wohlgefallen.
Ja, seine Freude. An ihn ist alle meine Lust. Also die Liebe zu Gott, Vers 2, und Vers 3, die Liebe zu den Erlösten.
Ich hatte das hier, die Heiligen und an den Herrlichen, als eine andere Bezeichnung des Heiligen verstanden. Weil er nicht bei mir jedenfalls nicht ein Unterzwischen ist.
Also
den Herrlichen, und dann kommt nach sind ein Komma und dann an den Herrlichen. Als wenn das dieselbe Adressaten wären, nur eine andere Bezeichnung dafür.
Ja, ja, so verstehe ich es auch. Also du hast zu den Heiligen gesagt, das sind die Herrlichen auf der Erde.
Ja.
An ihn ist alle meine Lust.
Ach so, ich dachte, das also sind, zweite Kategorie.
Nein, das sind also zwei Verszeilen im Hebräischen, ja, die das Gleiche ausdrücken.
Okay.
Das ist so, dieser sogenannte synonyme Parallelismus. Sehr oft zwei Verszeilen, die genau das Gleiche aussagen, mit anderen Wörtern. Also der Herr nennt die Erlösten Heilige und die Herrlichen, die auf der Erde sind. An ihn ist alle meine Lust. Wir denken vielleicht manchmal, an ihn ist alle meine Last. Aber der Jesus ist auch darin das Vorbild für die Gläubigen. Im Epheserbrief, da haben wir einen Brief, der sich nicht konzentriert auf die Ortsgemeinde, wie zum Beispiel der 1. Korintherbrief, sondern der Epheserbrief hat im Auge Gottes Ratschluss über die Gemeinde, über alle, die alle umfasst, alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung, bis zur Wiederkunft Jesu. Und da finden wir immer wieder diesen Ausdruck Liebe zu allen Heiligen. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 15.
Seid auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken und so weiter.
Jawohl. Also er hat gehört von der Liebe, die sie zu allen Heiligen haben. Und dieser Ausdruck wiederholt sich mehrere Male im Epheserbrief. Zum letzten Mal dann in Kapitel 6.
Was war das eben? Epheser 1,
Vers 15.
Achso.
Aber die Heiligen werden doch so weltlich gehalten, wenn man denkt, was die katholische Kirche macht und dann von Heiligen spricht.
Ja, also in der Bibel sind die Heiligen sind alle Erlösten. Alle wahren Gläubigen werden Heilige genannt. Und darum nennt ja der Epheserbrief schon im ersten Vers die Adressaten, die Heiligen, die in Ephesus sind. Und vielleicht auch noch etwas Bemerkenswertes. Die Heiligen kommen nie in der Einzahl vor. Die Bibel spricht über die Erlösten immer in der Mehrzahl von den Heiligen, aber nie von dem heiligen Petrus oder dem heiligen Paulus. Immer die Mehrzahl, die Heiligen. Also schon das ist eine Verdrehung und kommt dazu, nach katholischem Verständnis, wann ist jemand ein Heiliger?
Wenn er heilig gesprochen wird.
Und wann wird der heilig gesprochen?
Wenn er tot ist.
Ja, aber auch nicht sofort, nee, sondern
wenn
zuerst.
Wenn er Wunder vollbracht hat, dann noch nach seinem Tod.
Er muss Wunder vollbracht haben, die nachgewiesen sind.
Ja.
Und zuerst muss er selig gesprochen werden. Das heißt, nach ihrem Verständnis landet er zuerst im Fegefeuer, dass es in der Bibel gar nicht gibt, und muss also für eine zeitliche Strafe für seine Sünden noch abbüßen. Und dann, wenn er selig gesprochen wird, dann springt er quasi vom Fegefeuer ins Paradies, angeblich. Und nochmals in einem späteren Prozess wird er dann zum Heiligen gemacht, durch die Kirche selbst, wieder durch den Entscheid des Papstes. Aber, sehr interessant, als vor kurzem, noch nicht so lange Zeit, der letzte Papst gestorben ist. Er ist gestorben und dann hat, was haben Sie gemacht?
Haben Sie gleich rein
sprechen wollen? Nein. Ja, wollen vielleicht. Aber das hat er nicht erlebt. Und er ist auch nicht gleich selig gesprochen worden. Das heißt, für Sie war er noch nicht mal im Paradies. Und das ist der Chef, der Big Boss der ganzen Organisation. Der hat nicht mal einfach das Heil. So, ja? Also, ganz schrecklich, diese Hoffnungslosigkeit. Aber die Bibel nennt die Erlösten hier auf der Erde, nennt die Bibel die Heiligen. Und das Wort heilig bedeutet ganz wörtlich
abgesondert.
Das heißt, sie sind für Gott reserviert, für Gott auf die Seite gestellt. Für ihn da. Ja?
Das ist aber interessanter zum Paar. Der ist der einzige Mensch in der katholischen Kirche, wo zu Lebzeiten immer als heilig angesprochen wird, als heiliger Vater.
Ja, klar.
Und nachher muss er heilig gesprochen werden, das ist ja ein Paradox.
Absolut, absolut. Absolut.
Und klar, nebenbei eine Blasphemie, nicht?
Ja, klar. Heiliger Vater.
Ja, die Anrede.
Absolute Gotteslästerung, denn ja. dieser Name wird nur gebraucht
für
Gott den Vater. Ja. Der Jesus in Johannes 17, in diesem wunderbaren Gebet, nennt Gott Heiliger Vater.
Ja.
Ja, das.
Und da kommt doch jemand zu Jesus und sagt, guter Meister, und dann sagt er, keiner ist gut, nur Gott, also eine Unterstufe unterm Heiligen noch.
Ja, also das heißt, wenn er ihn gut nennt,
ja.
Das dürfte er gar nicht, weil nur Gott wirklich gut ist, ja?
Ja.
Aber der Jesus wollte damit sagen, wenn du mich so nennst, ohne dass du überzeugt bist, dass ich Gott bin,
ja.
Wie kannst du so einen Ausdruck benutzen? Mhm. Genau. Ja, und gehen wir zurück zu Psalm 16.
Aber ich meine, Entschuldigung,
ja?
Die katholische Kirche muss ja auch den Passus kennen, den wir vorhin gelesen haben, wo der eine im Schoß von Abraham sitzt und sagt, der eine kann nicht von dort nach hier kommen und
ja.
Die anderen kann nicht
ja,
von
klar.
hier nach
ganz,
dort kommen.
Klar.
Muss denen ja auch bekannt sein. Das heißt also, der Sprung vom Fegefeuer dann plötzlich in das Paradies ist ja von der Bibel her schon nicht möglich.
Ganz genau, ganz ja, genau.
Wobei die natürlich Fegefeuer jetzt nicht gleichsetzen mit dem Reich, dem Gefängnis. Ne? Das ist ja ein Zwischenzustand für die. Ich will jetzt nicht für die katholische Kirche sprechen, aber sie setzen jetzt gerade den Platz der verlorenen Gläubigen im Totenreich gleich mit dem Fegefeuer. Das tun die ja nicht. Sondern es ist ja nur eine Vorstufe für dann den endgültigen Platz.
Ja, aber eben, in der Geschichte in Lukas 16 kommt ja der arme Lazarus nicht noch zuerst in ein Fegefeuer, sondern natürlich. Sofort ja. ins Paradies und der andere eben an den Ort der Qual. Es gibt keinen Zwischenzustand. Ja. Ja, gut. Gehen wir zurück. Diesen Titel würden wir uns auch nicht geben, wenn Gott das nicht tun würde, dass er die Erlösten nennt, die Herrlichen. Aber wie ist das möglich? Epheser 1, Vers 7 gibt uns die Antwort. Wer liest den Vers?
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut.
Noch davor, also das wäre dann 6b bei ihm.
Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.
Ja, begnadigt hat in dem Geliebten. Und das kann man auch übersetzen, womit er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Das ist die Übersetzung in der alten Elberfelder in der Fußnote. Womit er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, vergibt Gott ihm alle seine Schuld. Er reinigt ihn vollkommen. Und er wird angenehm gemacht in dem Geliebten. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn Jesus wird ihm zugerechnet. Genauso wie der Herr Jesus am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat. Und er ließ sich zur Sünde machen. So hat der Jesus seine Herrlichkeit uns gegeben, sodass Gott uns, wenn wir an den Jesus glauben, sieht in ihm, eben angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott sieht die Herrlichkeit Christi als unser Kleid. Und darum verstehen wir, dass dieser Ausdruck gebraucht wird für die Gläubigen, die Herrlichen. Nicht, weil wir in uns so herrlich wären, sondern weil die Herrlichkeit Christi uns zugerechnet wird. Und in dem Sinn sagt der Herr Jesus, an ihnen ist alle meine Lust. Gehen wir zu Vers 4. Wer liest nochmals?
Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen.
Ja, ganz wörtlich steht sogar nur, die einem anderen nacheilen. Steht gar nicht einem anderen Gott. Einfach einem anderen. Der Jesus hat ja die Jünger berufen mit dem Wort, folge mir nach oder folget mir nach. Und hier wird von solchen gesprochen, die einem anderen nacheilen. Aber das ist natürlich in der Konsequenz eben ein Abgott. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und hier wird auch verheißen, wer einen solchen Weg geht, der wird sich eben mit Schmerzen durchbohren. Das ist eine Verheißung für die, die einem anderen nachgehen. Wenn ein Gläubiger vom Weg abkommt und andere Dinge werden in seinem Leben wichtig, dann hat er hier die Verheißung, dann wird er einen Weg der Schmerzen gehen. Und zwar eben Schmerzen, die nicht sein müssten. Es gibt ja Schmerzen, durch die wir hindurch müssen, als Prüfung Gottes, und das ist nicht abwendbar. Aber es gibt Schmerzen im Leben, die müssten wir nie erleben, wenn wir nicht anderen nachgehen würden. Und das sind Leute, die sind bereit, alles herzugeben. Ihre Trankopfer von Blut werde ich nicht spenden. Der Apostel Paulus spricht im 2. Timotheusbrief, den er aus der Todeszelle in Rom geschrieben hat, von seinem Sterben. Und da sagt er, können wir das kurz aufschlagen, in 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8. Vers 6.
Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens steht bevor.
Jawohl. Also sein Sterben vergleicht er mit einem Opfer. Und zwar einem Trankopfer. Was war das Trankopfer im Tempel? Es wird ja bei den verschiedenen Opfern, werden solche Trankopfer vorgeschrieben, in 3. Mose 1 bis 7. Und das war eine Kanne mit Wein, die wurde am Ende des Opfers, als das Opfer am Ende war auf dem Altar, wurde das an den Fuß des Altars ausgegossen. Das war das Trankopfer. Und das drückt also aus, dass das Sterben. In Jesaja 53 wird das Sterben des Herrn Jesus ausgedrückt als er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Ja? Und die Seele bedeutet auf Hebräisch eben auch Leben. Also das Leben ausschütten in den Tod, das ist das Blut hergeben. Und Paulus sagt also, ich stehe jetzt vor dem Martyrium, ich werde gewissermaßen wie ein Trankopfer gesprengt. Das bedeutet seine völlige Hingabe an Gott, wie ein Opfer, bis zum Schluss. Und hier spricht der Herr Jesus von solchen, die anderen nachgehen. Und es gibt Menschen, die haben gewaltige Ideale. Und die geben alles her, bis zum Letzten. Aber es ist nicht im Dienst für Gott. Es ist für ihre eigene Ehre. Und so sagt der Herr Jesus, ihre Trankopfer von Blut werde ich nicht spenden. Das heißt, damit hat er nichts zu tun. Es ist ja nicht zur Ehre Gottes, sondern zur Ehre der Menschen. Und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Es ist tragisch, wenn man denkt, wie Menschen bereit sind, riesige Opfer zu zahlen. Aber Gott bleibt in ihrem Leben ohne Bedeutung, bis zum Schluss. Ja, also das ist der große Gegensatz zu dem, was der Herr Jesus uns gezeigt hat in Vers 2. Du bist mein Herr, es gibt kein Glück, kein Gut für mich außer dir. Und dann gehen wir noch zu Vers 5. Wer liest? Entschuldigung. Psalm 16, Vers 5.
Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los.
Ja, noch Vers 6 dazu.
Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil.
Jawohl. Also hier sagt der Herr Jesus, dass der Herr das Teil seines Erbes ist. Nicht wahr? Die Stämme Israels, die haben ja alle ein Erbteil bekommen im Land. Und da gab es einen Stamm, der sollte kein Erbteil bekommen.
Das war Levi.
Das war der Stamm Levi, weil er eben das Priestertum bekommen hatte. Das Vorrecht, Priesterdienst, Gottesdienst üben zu dürfen. Und der Herr sagte in 4. Mose, dass er das Erbteil ist von Levi. Also sie haben den Herrn als Erbteil. Und so stellt sich der Herr Jesus hier vor als der wahre Levit. Eben sein Erbteil war der Herr selbst, der Vater selbst. Der Jesus sagt in Matthäus 8, er hat, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Aber der Herr war sein Erbteil. Sein ganzes Leben war zur Ehre Gottes. Und darum hat auch der Vater den Himmel geöffnet bei der Taufe am Jordan und gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und am Ende seines dreijährigen Dienstes, gegen das Ende hin, auf dem Berg der Verklärung, kommt wieder diese Stimme, diese Bat Kol aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Siebenmal findet man diesen Ausdruck in der Bibel. Siebenmal wird das zitiert. Also, das hat der Herr Jesus vollkommen ausgelebt. Der Herr ist das Teil meines Erbes und meines Bechers. Aber weiter sagt er in Vers 6, die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern. Ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Trotzdem gibt es noch ein zusätzliches Erbteil für ihn. Was ist das?
Die Erlösung.
Ja, die sind, da sagt der Herr Jesus in Johannes 17 ausdrücklich, die, welche du mir gegeben hast. Immer wieder nennt er die Erlösten so, die, welche du mir gegeben hast. Aber es umfasst noch viel mehr. Hebräer 1, Vers 1. Also der Ausdruck Messschnüre meint eben Schnüre, die man zum Vermessen des Landes benutzt hat. Also die Messschnüre zeigen, was das Erbteil, das ausgemessene Erbteil ist von jemandem, der erbt. Aber das Erbe des Herrn Jesus ist sehr umfassend. Hebräer 1, Vers 1 und 2.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat.
Ja, und so weiter. Also, hier wird der Herr Jesus genannt als der Erbe aller Dinge. Und zwar, er selber ist ja auch der Schöpfer, durch den er auch die Welten gemacht hat. Der Herr Jesus hat alles erschaffen, auch das ganze Weltall, auch diese geschätzten 100 Milliarden Galaxien, 100 Milliarden Sternen. Alles hat er erschaffen. Aber der Herr Jesus war bereit, sich so zu erniedrigen und wurde Mensch auf diesem kleinen Planeten. Und er hat sich sogar erniedrigt unter die Engel, indem er in den Tod gegangen ist. Aber als Erbe hat Gott ihm als Mensch alles vermacht. Und so ist der Herr Jesus eben der Erbe aller Dinge. Und die Erlösten werden genannt in Römer 8, wie in dem Zusammenhang? Die Miterben Christi. Wir werden einmal alles mit ihm zusammen erben. Und das ist dieses liebliche Teil, dieses schöne Erbteil, das der Herr bekommt. Aber eben dazu musste er durch Leiden hindurchgehen und da hat der Herr Jesus bewiesen, dass der Vater für ihn alles war. Er war sein Erbteil hier auf Erden. Dann Vers, wir haben jetzt eigentlich wäre die Zeit vorbei, aber wir machen das ganz kurz noch durch. Vers 7. Liest jemand gerade vor?
Lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat, auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres.
Jawohl. Also, ich werde den Herrn preisen, der mich beraten hat. Der Jesus hat als Mensch im Gebet immer wieder die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Als Mensch war der Herr Jesus nicht allwissend. Das ist auch so ein Geheimnis. Der allwissende Gott ist Mensch geworden, aber als Mensch war er nicht allwissend. Und zum Beispiel in Lukas 6 sehen wir den Herrn Jesus in der Nacht, bevor er die 12 Apostel wählt als Apostel. Und da sagt uns das Lukas-Evangelium, er habe die ganze Nacht durch im Gebet verharrt zu Gott. Und das entspricht genau dem, eben wie Gott ihn beraten hat. Das ist Lukas 6, Vers 12. Eine dieser 11 Gebetsstellen im Lukas-Evangelium. Und dann am nächsten Tag wählt er die 12 Apostel. Und der letzte, der genannt wird in Vers 16, ist Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Das war ein Entscheid, dass er diesen Verräter, der ihn schließlich ans Kreuz bringen würde, mit einbezog in diese 12. Denn so war das im Ratschluss Gottes vorgesehen. Aber da sehen wir etwas von diesem Inneren des Herrn Jesus als Mensch. Ich werde dich preisen, den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat. Und weiter, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Wörtlich, ja? Jemand hat gelesen, mein Inneres. Aber wörtlich steht meine Nieren. Ja, was bedeuten diese Nieren in der Bibel? Ja?
Das Innerste des Menschen.
Das Innerste?
Ja.
Ja, aber was genau? Weil die Bibel spricht ja auch über das Herz. Das ist auch das Innerste des Menschen. Und trotzdem ist das Herz nicht das gleiche wie die Nieren.
Das Gewissen.
Das Gewissen. Ja, wieso? Wie kommt man auf das Gewissen?
Ja, vielleicht weil die Nieren reinigen und so soll auch das Gewissen reinigen.
Ja, das heißt, es geht genau in diese Richtung. Also im Buch Hiob steht, Gott hat Weisheit in die Nieren hineingelegt. Und das stammt aus der Zeit von Hiob vor über 4000 Jahren. Heute können wir es nachvollziehen, dass die Nieren sind unglaublich intelligente Organe. Und die können genau unterscheiden zwischen dem, was nützlich ist, und dem, was schädlich ist. Tag für Tag unterscheiden die. Die wissen genau, was raus muss als Urin und was wieder zurückgeleitet werden muss, was der Körper behalten muss. Woher kommt diese Weisheit? Chemisch genau analysieren, diese Verbindungen raus, diese Verbindungen bleiben drin. Das ist doch eine chemische Maschine mit einer Analysefähigkeit, die überwältigt uns. Und so hat Gott wirklich Weisheit in die Nieren hineingelegt. Aber man kann sagen, die Nieren können also unterscheiden zwischen dem, was schadet und böse ist, und dem, was nützt und gut ist. Und das Gewissen ist die Fähigkeit des Menschen, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Und der Herr Jesus spricht hier über das Gewissen, dieses Empfinden für Recht und Unrecht, das eben selbst in der Nacht im Inneren des Menschen wirkt. Und das kennen wir, ja? Sogar im Halbschlaf kann man sich mit Fragen, ist das Recht, ist das Unrecht, beschäftigen. So unterweisen uns die Nieren sogar in der Nacht. Aber der Jesus war immer vollkommen in seinem Leben. In Vers 8 sagt er, liest das jemand?
Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meinen Rechten ist, werde ich nicht wanken.
Jawohl. Also sein Leben war vollkommen und da ist er unvergleichlich. Der Jesus konnte den jüdischen Führern gegenüber sagen, in Johannes 8, wer von euch überführt mich einer Sünde? Und sie konnten es auch nicht. Also er war wirklich so vollkommen darin, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Und wir müssen das anstreben, dass wir eben immer wieder neu, ganz bewusst den Herrn in all unseren Entscheidungen und in allem, was wir vorhaben, vor uns stellen. Aber der Herr Jesus hat es in Vollkommenheit gezeigt.
Interessant ist, dass dieser Sachverhalt ins bürgerliche Leben übernommen worden ist. Denjenigen, den man für höher schätzt, lässt man rechts gehen.
Ja, genau. Also die rechte Seite ist immer die Seite der
Ehre.
Der Ehre, ja. Genau. Und darum hat der Herr Jesus den Vater eben diesen Platz der Ehre in seinem Leben ständig gegeben, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und darin liegt auch die Begründung. Also, wer wankt, ist jemand, der eben nicht Gott in seinem Leben bewussten Ehrenplatz gibt. Also Gott den Ehrenplatz geben bedeutet auch Festigkeit, innere Festigkeit im Leben. Aber das hat der Jesus eben vollkommen ausgeübt. Und so wie er den Vater zu seinen Rechten hat, zu seinen Lebzeiten, hat der Vater später ihm gesagt, Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße. Also der Jesus in den Himmel und bekam den Ehrenplatz zur Rechten des Vaters. So wie er auf Erden dem Vater den Ehrenplatz gegeben hat auf
der rechten Seite.
Seine Rechten. Ja. Und dann kommen die Verse, die wir am Anfang schon behandelt haben. Diese Gewissheit, er wird nicht im Tod bleiben und nicht die Verwesung sehen. Die Gewissheit der Auferstehung. Der Jesus wusste, er muss in den Tod, aber in Hebräer 12, 1-3 lesen wir, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude die Schande des Kreuzes erduldet hat. Und da sieht man eben diese Gewissheit, er wird in den Tod gehen, aber er wird auferstehen. Das war ganz klar vor ihm. Und dann schließen wir mit Vers 11, den haben wir noch nicht angeschaut. Ganz kurz liest das jemand.
Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich.
Ja, also der Herr Jesus hat ganz vertraut auf Gott, dass er ihm den Weg, und zwar den Lebensweg, immer wieder zeigt. Wie viel mehr müssen wir das? Also darum können wir diese Verse dann eben auch ganz für uns anwenden. Wir müssen klar wissen, hier spricht der Herr Jesus. Aber das hindert uns nicht, dass wir diese Verse auch ganz persönlich nehmen. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist mein Gebieter, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und so weiter. Und auch hier wieder, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens und Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Das Angesicht Gottes drückt in der Bibel immer aus die Gegenwart Gottes. Die spezielle, erfahrbare Gegenwart Gottes. Also wer bewusst in der Gegenwart Gottes ist, der erlebt Fülle von Freuden. Und so hat der Herr Jesus ständig in der Gemeinschaft mit Gott gelebt. Es gibt einen alttestamentlichen Mann, der ganz besonders in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Wer war das? Ja, wo es aber so ausdrücklich heißt, bei Henoch heißt es, er wandelte mit Gott, ist auch so, aber ganz bewusst in der Gegenwart Gottes. Ja, er hat ja den freien Zugang ins Allerheiligste gehabt, aber einer, der eindrücklich immer wieder davon spricht, dass er in der Gegenwart Gottes ist. Elia. Wie hat er gesprochen? Ja, zum Schluss noch 1. Könige 17. Erste Könige 17, 1. Und Elia, der Tisbiter, von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und dann kamen diese 3,5 Jahre Hungersnot. Aber das wiederholt er auch dann weiter, dieser Ausdruck, vor dessen Angesicht ich stehe. Also dieser Mann lebte ganz bewusst in der Gegenwart Gottes. Und das ist der Ort, wo Gott Fülle von Freuden gibt. Elia musste durch viel Leiden hindurchgehen. Aber es ist diese innere Freude der Gemeinschaft mit Gott.